Ja, ich begrüße Sie. Ich habe in der letzten Vorlesung versucht, den Einfluss zu skizzieren, den eine damals aktuelle Strömung, eine Philosophie der Liebe, auf die frühen deutschen romantischen Philosophen gehabt hat. Das ist eine relativ unabhängige Bewegung gewesen. Der Name, den nicht jeder kennt, aber der da zentral ist, ist eben dieser Franz Hemster heißt. Wir haben gesagt, auf Schiller hat er gewirkt und überhaupt eine sehr, sehr große Wirkung gehabt. Da gibt es ein Buch, heißt Le Désir, glaube ich, also die Begehrlichkeiten oder das Verlangen oder was ich, die Formen des Verlangens. Platonische Motive sind da mit einem von Spinoza beeinflussten oder herkommenden Pantheismus verbunden. Besonders bei Hölderlin ist eben dann, habe ich gesagt, interessant zu sehen, wie sich das amalgamiert mit einer selbstständigen Plato-Rezeption, insbesondere eben dieser Dialoge, die sich mit der Liebe beschäftigen, Phaedros und das Symposion. Andererseits aber auch rousseauistischen Motiven. Und an der Stelle aus der Rheinhymne mit den Versen Wer war es, der zuerst die Liebesbande verderbt und Stricke von ihnen gemacht hat, an dieser Stelle kann man eben wirklich die Komplexität des Bezuges auf Rousseau gut analysieren. Einerseits Aufnahme und Verschärfung des berühmten ersten Satzes des Contrat social, der Mensch ist frei geboren, überall ist er in Ketten. Zu der Verschärfung, zu der aufklärerischen Frage eigentlich, und wer ist da dran schuld? Aber andererseits kommt mit dieser Assoziation der Liebesbande ein Element herein, das in diesem Anfangssatz des Contrat social überhaupt nicht angesprochen ist, aber natürlich ein rousseauistisches ist, nämlich dieser Übergang von der frei assoziierten Gesellschaft oder Gemeinschaft zu einer durch Gesetze geprägten Gemeinschaft. Und das ist sozusagen die Stelle, man kann das so, wenn man das so herausnimmt, dann hat man in einer modellartigen Weise die Stelle, an der man eben sagen kann, wo wird diese Liebesphilosophie da wirksam für ein insgesamt sehr, sehr stark von Rousseau geprägtes philosophisches Gesamtbild. An dieser Stelle kann das da eintreten. Und ich habe gesagt, dass diese theoretische Konstellation, die sich da geformt hat bei Hölderlin, vor allem auch Hegel sehr stark beeindruckt hat. Also Dieter Henrich, der da so quasi der Forscher schlechthin ist über diese frühe Phase des deutschen Idealismus, der hat das sehr genau untersucht und auch mit Briefen und ganz genauen biografischen Details, wie da dieser Einfluss gelaufen ist. Und ich habe Ihnen das belegt an ein, zwei Stellen aus frühen Texten von Hegel. Die eine Stelle war aus den Entwürfen über Religion und Liebe, die andere aus der Geist des Christentums. Und vor allem an dieser zweiten Stelle konnte man sehr deutlich sehen, die Entgegensetzung von Liebe auf der einen Seite, Recht auf der anderen Seite. Liebe ist Versöhnung, heißt dort jetzt Anfang des Zitats, ohne alle Rücksicht auf Recht. Da ist ein Problembereich angeschnitten, auf den ich nicht eingehen kann mit dieser Sache Versöhnung, aber ohne Rücksicht auf Recht, der aber eine sehr große Bedeutung bei Hegel und Hölderlin gehabt hat, eigentlich eine Art wenig beachtetes Schlüssellehrstück, nämlich der Zusammenhang von Leben, Schicksal, Recht und Strafe. Es gibt sowohl von Hegel wie auch von Hölderlin so kleine Abhandlungen über den Begriff der Strafe. Und das ist ein sehr, sehr, sehr zentrales Thema. Da kann ich Ihnen jetzt wirklich nichts dazu sagen, außer ein paar Andeutungen, die auch leer bleiben, wenn Sie nicht selber da weiter nachbohren. Das hat natürlich auch was zu tun mit dem, also bei Hölderlin sehr stark, aber bei Hegel im Grunde eigentlich ist das genauso präsent, mit dem Verständnis der griechischen Tragödie. Also was ist sozusagen ein Schicksalszusammenhang und was heißt eigentlich Strafe, auf welche Art und Weise ergibt sich eine Strafe aus dem Zusammenhang der Handlungen, wer verhängt eine Strafe eigentlich und so, was heißt Schuld? Das sind ganz, ganz zentrale Fragen, an denen sich auch sehr viel wichtige theoretische Probleme entschieden haben für diese Leute. Aber gut, da kann ich, wie gesagt, nicht viel dazu, also eigentlich nichts weiter dazu sagen. Noch deutlicher ist diese Entgegensetzung von Recht und Liebe ja herausgekommen in dem Gedicht von Hegel, das er seinem Freund Hölderlin gewidmet hat, wo er sagt, dass Freundschaft und Liebe auf der einen Seite mit der Satzung und dem Recht auf der anderen Seite sich überhaupt nie arrangieren dürfen, nie darauf einlassen dürfen eigentlich, sich zu verrechtlichen oder etwas Ähnliches. Da wären wir jetzt von der anderen Seite her wieder bei dieser Stelle natürlich mit den Liebesbanden aus der Rheinhymne gelandet. Nicht? Wer hat die Liebesbande zerstört und an ihre Stelle und aus ihnen Stricke gemacht, an ihre Stelle ein System der Fesselung gesetzt? Warum ist das wichtig für uns, dieser Knoten? Weil es hier die Möglichkeit gibt, zunächst mal, weil es hier die Möglichkeit gibt, Liebe auf der einen Seite, Freiheit auf der anderen Seite als unabhängige, voneinander teilweise unabhängige Gegenpole zu einem Dritten, nämlich zum Gesetz, zu interpretieren. Dass man sozusagen die Opposition gegen das Gesetz, sieht man hier von zwei Seiten, natürlich nicht total unabhängig, und, aber in der Interpretation zumindest, als zwei verschiedene, voneinander teilweise unabhängige, analytisch unabhängige Gegensätze gegen das Gesetz sehen kann, die in Spannung zueinander stehen, Liebe und Freiheit. Nämlich in der einen Richtung, der eine Typ von Parole könnte lauten, nein, nein, wir lassen uns unsere Freiheit nicht beschneiden durch Gesetze. In der anderen Richtung würde die Parole lauten, nein, nein, wir wollen uns diese Art von Gemeinschaft, die wir ursprünglich als Familien, als Clans und in unserer Region haben oder auch als Nationen darstellen, auf der Basis von Liebes- und Freundschaftsbeziehungen, wir wollen uns das nicht durch abstrakte Gesetze und Verfassungen verderben lassen. Da können Sie schon erkennen, nicht? Da können Sie beide gehen, wir wollen uns das, was wir haben, nicht verderben lassen durch abstrakte gesetzliche Regelungen, aber was es ist, wofür man fürchtet, wofür man oder warum man fürchtet. Das ist jeweils ein bisschen anders akzentuiert. Die einen rufen, wir wollen uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen. Also das geht dann in Richtung, das kann dann natürlich auch anknüpfen. Einerseits an diese Freiheitsbegeisterung des Sturm und Drang oder das ist das. Andererseits natürlich auch an politische Bewegungen des Anarchismus, die auch in der Französischen Revolution natürlich eine große Rolle gespielt haben mit diesem Anarchismus Clots. Und so, das war so eine Figur, der da das repräsentiert hat. Bei Beethoven, im Fidelio, nicht? Fidelio kann man sehen, so quasi als einen synthetischen Versuch da auf diesem Feld, über diesen Zusammenhang von Liebe und Freiheit gegen die Herrschaft. Ne? Aber das ist nicht nur ein Auseinanderhalten oder Unterscheiden in der Interpretation, sondern das ist tatsächlich auch als Gegensatz zu einer Wirklichkeit geworden. Also diese Spannung ist auch als Spannung zu einer historischen Wirklichkeit geworden. Zum Beispiel, und jetzt sage ich ein bisschen ausführlicher was, ein bisschen ist das auch ein Exkurs schon fast, und nur zu dem einen Pol, zum Beispiel in der Hölderlin-Interpretation, die Martin Heidegger gegeben hat oder verfolgt hat. Da kann man ganz deutlich sehen, dass da nur eine von diesen beiden Seiten überhaupt eine Rolle spielt. Heidegger hat wirklich in allen seinen Hölderlin-Vorlesungen und in allen Texten, die er geschrieben hat, Bücher, Aufsätze, Reden und so weiter, mit äußerster Konsequenz die Ursprünglichkeit, Unhintergehbarkeit des Zusammenhangs von Dichtung und Denken einerseits, was bei ihm dann nach dieser sogenannten Wende ja sehr stark konvergiert, mit einer so einer familial organisierten Gemeinschaft, die also von der Familie bis zur Nation sozusagen gehen kann, betont. Also da ganz radikal immer betont diesen Zusammenhang von Dichtung und dieser Art von Gemeinschaftlichkeit. Dichten, Denken ist etwas, was seinen Ort findet, nicht in irgendeiner Art von Universalismus oder so, sondern in Bezug auf genau diese Art von familial organisierter Gemeinschaft. Zum Beispiel auch von der Familie her organisierter Gesellschaft. Jede Art von rationaler bürgerlicher Gesetzgebung, jede Art von abstrakter Gesetzlichkeit, auch im wissenschaftlichen Bereich, ist demgegenüber immer schon ein Verfall für ihn gewesen. Und das trifft natürlich insbesondere und voll auf die aufklärerischen Ideen von individueller Freiheit. Also das wird bei Heidegger wird das wirklich zu einem Gegensatz zwischen diesen beiden Polen, die gemeinsam dem Gesetzlichen gegenüber gestanden haben. Im Wintersemester 1934-35 hat er in Freiburg eine Vorlesung gehalten über zwei sehr bedeutende und wirklich auch eng zusammenhängende Gedichte Hölderlins. 34-35 müssen Sie sich, das ist noch lang vor dieser Phase, wo er dann, also vor dieser Wende, ab der er dann ja quasi zu einer Identifikation mit Hölderlin mehr oder weniger gefunden hat. Also über diese beiden Gedichte Germanien und der Rhein, also zuerst hat er über Germanien geredet und in der zweiten Hälfte dann über die Rheinhymne. Da lese ich Ihnen jetzt mal eine Stelle vor aus der Germanien-Vorlesung. Wer von Ihnen ist denn da vertraut mit dem, was Sie jetzt erwartet an Tonart? Das ist ja vielleicht noch eine halbwegs harmlose Sache. In der Stimmung geschieht die eröffnende Ausgesetztheit in das Seiende. Darin liegt zugleich, dass das Dasein des Menschen in sich schon versetzt ist in das Dasein anderer. Das heißt, nur ist, wie es ist, im Mitsein mit den anderen. Das Dasein ist wesenhaft Miteinandersein, für und gegeneinandersein, gemäß der jeweils in der herrschenden Grundstimmung eröffneten Welt, der Offenbarkeit dessen, worin das Dasein gründet, findet es seinen Boden und die Bereiche seiner Entscheidungen und Haltungen. Dieses Miteinandersein des Daseins ist gemäß dem Grundcharakter des Daseins in sich geschichtlich und damit an die Mächte der Geschichte gebunden und durch sie gefügt. Okay, ne, sagen wir. Jetzt kommt eine Überschrift zu dem nächsten Absatz. Grundstimmung als Wahrheit eines Volkes. Die drei schöpferischen Gewalten des geschichtlichen Daseins. Die jeweils herrschende Grundstimmung und die in ihr geschehende Eröffnung des Seins im Ganzen ist der Ursprung der Bestimmung dessen, was wir Wahrheit eines Volkes nennen. Also da sehen Sie schon, wie sozusagen von dieser Idee dieser familienartigen Beziehungen her der Begriff des Volkes gebildet wird und natürlich dann auch der Begriff der Nation da eintreten kann. Aber primär ist die Erweiterung eben direkt von der Familie zum Volk. Also da gibt es sozusagen eigentlich nichts dazwischen. Das Volk ist sozusagen die strukturerhaltende Erweiterung dessen, was die Familie ist. Auch eben an den Boden gebunden, so wie die Familie dabei bei Rousseau ist. Ne? Die Wahrheit des Volkes ist die jeweilige Offenbarkeit, die Wahrheit des Volkes, ne? Ist die jeweilige Offenbarkeit des Seins im Ganzen, der gemäß die tragenden und fügenden und führenden Mächte ihre Ränge empfangen und ihre Einstimmigkeit erwirken. Die Wahrheit eines Volkes ist jene Offenbarkeit des Seins, aus der heraus das Volk weiß, was es geschichtlich will, indem es sich will, es selbst sein will. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Phrase von dem Selbstsein-Wollen des Volkes. Und dann sagt er eben, und das ist die Verbindung zu der Hölderlin-Interpretation, die Grundstimmung, und das heißt, die Wahrheit des Daseins eines Volkes wird ursprünglich gestiftet durch die Dichtung. Wie er sich diesen Zusammenhang zwischen dem Sich-Wollen des Volkes mit der Dichtung und vor allem auch mit der Interpretation von Dichtung genauer vorgestellt hat, das hat er in der ersten, das hat er gleich am Anfang von diesem Semester in der ersten Vorlesung sehr, sehr schön erklärt. Er verwendet zum Beispiel, verwendet er nicht das Wort Interpretation, sondern das, was andere Leute Interpretation nennen, das heißt bei ihm denkerische Eroberung. Und womit die denkerische Eroberung beginnt, im Jahre 1934, 35, das nennt er, das ist eine eigene Kapitelüberschrift, Einrücken in den Machtbereich der Dichtung. Einrücken in den Machtbereich der Dichtung. Und die Methode dieses Einrückens, die Methode der denkerischen Eroberung, diese Methode heißt, das ist, lese ich jetzt auf Seite 22, diese Methode ist auch was, was eigentlich bisher nicht als Interpretationsmethode in philologischen Auseinandersetzungen so richtig berühmt geworden war, Kampf. Nur durch Kampf, sagt er, gewinnen wir über das vorhandene Gedicht hinaus auch den Raum der Dichtung. Das ist aber überhaupt nicht zufällig hier, sondern das ist noch auf einer viel abstrakteren Ebene ein Grundbegriff für ihn. Wenn nicht der Grundbegriff schlechthin in seiner Auffassung von Bildung und Geist. Schon eineinhalb Jahre früher, im Mai 1933, ist er ja zum Rektor der Universität Freiburg gewählt worden. Und da hat er schon, bevor er eingesetzt worden ist als Rektor, da hat er schon eine Rede gehalten bei der Immatrikulationsfeier. Also bei der, da hat es so eine Feier gegeben, wo die neuen Studierenden sozusagen beisammen waren und wo die Autoritäten was gesagt haben. Und da hat er schon gesagt, Zitat, alle Vermögen und Fähigkeiten, alle Erziehung und Bildung müssen durch Kampf entfaltet und im Kampf gesteigert und als Kampf bewahrt werden. Das ist eine Passage, das ist ein Satz, den hat er dann wirklich zwei Wochen später in dieser berühmten Rektoratsrede, die immer wieder interpretiert wird, aufgenommen. Aber das ist jetzt diese Seite ist jetzt nicht eigentlich unser zentrales Thema. Unser Thema ist eben, wie weit für ihn das eine Rolle spielt, diese familiale, an den Boden gebundene Gemeinschaft, das Urbild von Sozialität und das Zusammengehören dieser Vorstellung mit einer Idee von Dichtung. Und da findet man besonders interessante Stellen, wo diese beiden Aspekte zusammenkommen. In einem Vortrag aus dem Juni 1943, also hier ist auch das Datum sehr, sehr wichtig, also Juni 1943, hat er einen Vortrag gehalten über Hölderlins Gedicht Heimkunft. Das trägt bei Hölderlin auch einen Untertitel oder Motto, also unter dem eigentlichen Titel Heimkunft steht dann noch eine Zeile, eigentlich Motto, Widmung, Untertitel zugleich, an die Verwandten. Ja, da sieht man schon den Anknüpfungspunkt, ne? An die Heimkunft, an die Verwandten. Also da ist die Anknüpfung wirklich sehr, sehr naheliegend, weil Hölderlin da ja auch wirklich selbst diesen Zusammenhang von Heimat, Gemeinschaft, Verwandtschaft ins Zentrum rückt. Ich lese Ihnen da was vor aus dieser Rede. Gesetzt also, dass die auf dem Boden des Geburtslandes bloß Ansässigen, also die sozusagen in einer gewissen Region einfach nur da sind, die dort wohnen, ne? Die Ansässigen, die ins eigene der Heimat heimgekommenen, das bezieht sich in dem Hölderlin-Gedicht natürlich auf den dauernden Reisezustand, nicht auf die dauernde erzwungene Entfernung Hölderlins selber von seiner Heimat zu verschiedenen Orten, wo er da als Hauslehrer oder so ein Leben fristen konnte, aber auch dann diese große Reise nach Bordeaux und so weiter, dieses ständige Unterwegssein und sein, und was da beschrieben wird, ist eben das Heimkommen vom Süden her, aus der Schweiz her so quasi. Also, gesetzt also, das ist ein Anknüpfungspunkt, ein echter, dass die auf dem Boden des Geburtslandes nur Ansässigen, die ins eigene der Heimat heimgekommenen, noch nicht sind. Gesetzt aber auch, dass zum dichtenden Wesen der Heimkunft gehört, über die bloß zugefallene Habe der heimischen Dinge und des eigenen Lebens hinaus offen zu sein für den Ursprung des Freudigen, dies beides gesetzt, sind dann nicht die Söhne der Heimat, die fern dem Boden der Heimat, aber mit dem Blick in die heitere der ihnen entgegenleuchtenden Heimat ihr Leben für den noch gesparten Fund verwenden und im Opfergang verschwenden, sind dann nicht diese Söhne der Heimat die nächsten Verwandten des Dichters? Also, worum es da geht, ich lese das dann noch einmal ein bisschen vor, weil das ein bisschen eine komplizierte Konstruktion ist, grammatisch, aber die Idee ist eben die, dass Heimat etwas ist, auch bei Höllerlin, ne, ist die Idee, dass Heimat eben nicht das ist, wo man ist und immer schon war, sondern dass sie zu dem, was sie eigentlich ist und sein kann, zu ihrem vollen Sinn, für den nur werden kann, der den Umweg über die Fremde genommen hat und also durch die Heimkunft. Heimat hat man durch Heimkunft. Und was ihn interessiert ist dann, was Heidegger interessiert, auch Hölderlin bis zu einem gewissen Grad, ist, inwiefern der so Heimkommende aus der Fremde und der sozusagen ja auch, wenn er das dichten kann, also wenn er das sagen kann, wenn er das aussprechen kann, diesen Prozess, für die anderen, die dort, denen begegnet er zunächst ja nur als, der kommt zurück und begegnet denen, die da immer schon waren, zunächst nur als denen, die da geblieben waren. Ja? Und die besondere Rolle des Dichters aus der Sicht Heideggers besteht genau darin, dass er für die, die bloß Dagebliebene waren, durch die Dichtung sozusagen ermöglichen kann, auch an dieser Struktur des Entferntseins und Zurückkommens teilzuhaben. Dass sie in ihm, in seinem aus der Fremde kommen, wenn er ihnen das vermitteln kann, auch diese zusätzliche Komplexität sozusagen erwerben können. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, ne? Diese zusätzliche Komplexität erwerben können, jetzt nicht nur die immer Dagewesenen zu sein, obwohl sie nicht nach Bordeaux gereist sind und nicht in die Schweiz nach Hauptwil oder sowas. Ja? Verstehen Sie ungefähr? Das ist insofern ein sehr interessanter Gedanke, als ja sozusagen die basale Funktion des Dichters für die Gesellschaft traditionell eigentlich immer nur in der Erinnerung gesehen wird. Und das ist eine strukturell anspruchsvollere Rolle des Dichters in der Gemeinschaft. Ja, sozusagen, prinzipiell, wenn man sagt, was hat der Dichter für die Gemeinschaft für eine Bedeutung? Also dann gibt es halt dieses Szenario aus der klassischen Antike bei Pindar und so, diese Feier, diese Rolle in der Feier, Vergegenwärtigung der Mythen, Beziehung der Mythen auf das, was da ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur dieses große Bild, der Dichter ist eben der der Gesellschaft ihr Gedächtnis gibt. Also sozusagen eine Sprache, in der Sprache was Bleibendes schafft. Und dadurch hat die Gemeinschaft ein Gedächtnis. Und diese Konzeption hier ist strukturell reicher und anspruchsvoller. Die ist das bei Hölderlin, ist sie reicher und anspruchsvoller. Und das hat Heidegger auch richtig erkannt. Und jetzt noch einmal ein bisschen genauer den Satz. Ne? Die bloß zugefallene Habe der einheimischen Dinge, ne? Die soll geöffnet werden für das Fremde in dieser Struktur und sind dann, wenn das so ist, nicht die Söhne, jene Söhne der Heimat, die fern den Boden der Heimat in der Fremde, aber mit dem Blick in die heitere der ihnen entgegenleuchtenden Heimat ihr Leben für den noch gesparten Pfund verwenden und im Opfergang verschwenden. Das merken Sie sich jetzt. Die fern der Heimat ihr Leben im Opfergang verschwenden, sind dann nicht diese Söhne der Heimat die nächsten Verwandten des Dichters. Also jetzt ist gar nicht der Dichter gemeint, sondern andere, die auch fern der Heimat irgendwo sind und ihr Leben im Opfergang verschwenden. Ihr Opfer birgt sich in den dichtenden Zuruf an die Liebsten in der Heimat, der gesparte Fund möge ein Gesparter bleiben. Er bleibt es, wenn aus denen, die im Vaterland besorgt sind, die Sorgsamen werden. Dann ist Heimkunft. Also, an dieser Stelle sind zwei Dinge sehr bemerkenswert. Das erste von systematischer Bedeutung, nämlich eben genau dieser Umstand, dass Heidegger hier mit der Emphase auf die Heimkunft wirklich eine Rückkehr in so einen Zustand vor der bürgerlichen Gesellschaft meint. So ein Konzept haben wir noch nicht gesehen in dieser Vorlesung. Also wir haben sozusagen das, was er da meint mit Heimat und Heimkunft, das können wir identifizieren. Das kann man, wenn man will, strukturell auch schon bei Rousseau identifizieren, in diesen Szenarien, wo die Familien sozusagen da in den Hütten lebend um die Wasserstellen sich treffen und sozusagen eine Gemeinschaft bilden oder so. Da können wir sowas an einem Ort, an einem Boden gefundene Gemeinschaft identifizieren. Aber das wird dort beschrieben als eine Phase in der Entwicklung von Sozialität, die wir schon längst hinter uns haben, die wir auch nie wieder zurückgewinnen können. Hier bei Heidegger ist es so tatsächlich in seiner Interpretation, dass er sich vorstellt, man müsste dort wieder zurück, man müsste das wieder einrichten. Das kann man natürlich jetzt nicht einfach nur so von unten, aber wir haben ja das große Glück, einen Führer zu haben, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir ein Volk sind, das strukturell genau diese Verfassung hat. Also das ist wirklich ganz was anderes, als wenn man in einer sozialphilosophischen oder in einer kulturanthropologischen Theorie sagt, so einen Zustand muss es mal gegeben haben, bevor wir zu dem geworden sind, was wir jetzt sind, als was man sagt, ja, hat es, und schauen wir, dass wir recht schnell wieder dorthin zurückkommen. Inwiefern so eine Tendenz zur Restitution so einer Gemeinschaftlichkeit auch bei Hölderlin selber ein Motiv ist, das ist eine schwierige Frage. Da würde man gern sagen, nein, aber so einfach ist das nicht. Also zumindest bei Hegel kann man da teilweise in dieser Zeit, manchen Stellen, die ich da gefunden habe, schon auch eine Affinität dazu finden. Es wäre gut, wenn wir wieder in so einen Zustand zurück könnten. Nicht wirklich bei Hegel. Auf lange Sicht hat sich seine Philosophie in eine andere Richtung entwickelt. Der zweite Aspekt, der bei dieser Heidegger-Stelle beachtlich ist, und mancher von Ihnen wird das vielleicht schon erschnuppert haben, ist externer Natur und hat nichts mit Hölderlin zu tun, sondern wirklich nur mehr mit Heidegger. Und der tritt hervor, wenn Sie den genauen Wortlaut hier an dieser Stelle, vor allem an den letzten Stellen, in Beziehung setzen zu dem Datum des Vortrags. Nämlich dieses, was soll denn das eigentlich heißen da am Schluss? Die keine Dichter sind und trotzdem im Opfergang ihr Leben für die Heimat verschwenden. Also der Vortrag ist im Juni 1943 gehalten worden. Und am 2. Februar 1943 war die Schlacht von Stalingrad zu Ende. Das ist ganz klar, was er da meint, mit denen, die ihr Leben im Opfergang für die Heimat verschwendet haben. Da kann man dann sehen, an dieser Stelle kann man sehr schön sehen, wie diese Parole aus den frühen 30er Jahren, aus 33, 34, vom Kampf, vom Einrücken in den Machtbereich der Dichtung und von der kämpferischen Eroberung des Gedichtes, in welcher Tonart diese Parole dann 10 Jahre oder 1000 Jahre später dann gesungen worden ist. Ne? Aber schon früher, also eigentlich Ende der 30er Jahre, der ist nicht allein geblieben mit dieser Idee. Also diese Ideen, die da in diesen Vorlesungen 34, 35 entwickelt hat, und dieser ganze Zugang, das hat eine Resonanz gefunden. Also 1939 gibt es ein Buch, das auch heute noch manchmal in der Hölderlin-Diskussion zitiert und manchmal auch nicht einmal wirklich distanziert wird, von einem Georgisch-Schüler namens Kurt Hildebrand. Und der hat das schon, Hölderlin, Philosophie und Dichtung heißt dieses Buch, wir haben sie da auch in der Bibliothek bei uns, der hat diese Sache mit dem Sich-Wollen des Volkes schon sehr, sehr gut verstanden. Das deutsche Schicksal gipfelt im Gegensatz zwischen Schiller und Hölderlin. Und die Grundidee ist die, dass wirklich Schiller sozusagen ein Weichei, franzosenfreundlich, aufklärungsgeschädigt, individualistisch, rationalistisch, ja, sozusagen alles andere als deutsch ist und überhaupt abstinkt im Vergleich mit Hölderlin, ein Weltschöpfer. Erneuerer des Deutschtums durch mythische Volkwerdung. Also da ist das schon alles wirklich zu ganz festen Parolen verarbeitet worden. Das ist der Erneuerer des Deutschtums, indem er uns sozusagen aus einem Mythos heraus wieder zum Volk werden lässt. Also das ist die Wirkung. Ne? Und das hat ja auch in vielen Bereichen in der Hölderlin-Forschung hat das ja noch nachgewirkt bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Was uns an der Sache wirklich interessiert, ist die Wendung hier, die man spüren kann, und besonders an diesen letzten Sachen, bei diesem Hildebrand, mit dieser Pointierung von Hölderlin gegen Schiller, ja, als sozusagen so einen aufklärerischen, individualistischen Ding, und dann noch womöglich franzosenfreundlichen, ne, Dichter. Die Wendung gegen den Rationalismus, nicht? Die ganz scharfe Wendung gegen den Rationalismus. Und da ist es durchaus auch möglich, dass in diesen Traditionen dann zurückgegriffen wird auf Herder. Und überhaupt auf den Naturalismus. Also worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist, wie ambivalent hier alle diese Positionen eigentlich sind. Dass man da nicht sagen kann, da gibt es auf der einen Seite sozusagen, also da kann man nicht einfach Dualismen aufbauen. In so Fortsetzungsreihen, ne? Naturalistisch, revolutionär, antiklerikal und so weiter. Naturalistisch kann auf die andere Seite wechseln und durchaus so instrumentiert werden, der Naturalismus, dass das die natürlichen Beziehungen gegen die bürgerliche Freiheit, gegen den Citoyen ausspielt. Und dann kann eben dieser Antirationalismus auch wirklich politisch instrumentiert werden gegen die französischen Aufklärer und zum Beispiel auch dann gegen so jemanden wie Schiller. In diesem antirationalistischen Einheitsdenken oder antirationalen Einheitsdenken, da wird dann ab einer gewissen, also eigentlich schon, hat das schon früher, hat eine Vorgeschichte, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird dort ganz, ganz entscheidend der Bezug auf das Christentum. Das ist aber eine Sache, die ich heute nicht weiter verfolge. Das ist der übernächste Punkt in meiner Vorlesung. Also das sind wirklich ganz, ganz fatale Entwicklungen und zum Teil ja auch echt abstoßende Parolen, was ich Ihnen da vorgelesen habe. Und man kann natürlich überhaupt nicht sagen, dass die aus diesen Konstellationen romantischer Dichtung oder romantischen Denkens hervorgegangen wären, die ich an der Wende zum 19. Jahrhundert beschrieben habe oder dass die dort angelegt gewesen wären, obwohl es dort auch, man aus dieser Zeit man auch genug grausliche Sachen zitieren kann. Aber was man sich vor Augen halten muss, ist eben, sind diese Spannungszustände. Wenn man über die Sachen nachdenkt, dass man sieht, dass sozusagen eine bestimmte These oder eine Position nie allein betrachtet, irgendwie schon einen totalen Unterschied für alles andere ausmacht, was man denkt, sondern dass die da die Seiten wechseln können. Und das für das romantische Denken, glaube ich schon, wenn man das als was Eigenes in der Philosophie sehen will, dass das dann charakterisiert wird sehr stark durch diese Existenz von Spannungen, also durch diese Existenz von, eigentlich, wenn man sie von ihrer weiteren Entwicklung her sieht, Unvereinbarkeiten. Also dass da Dinge, das muss man in der Ideengeschichte und vor allem in der Philosophiegeschichte immer wieder beachten, dass man natürlich so von bestimmten Entwicklungen her Gegensätze sehen und aufbauen kann, die wirkliche Unvereinbarkeiten sind, aber in bestimmten historischen Situationen das einfach nicht waren, sondern zwar auch analytisch oder begrifflich Gegensätze waren, aber als Spannungen existieren konnten. Also eine Sache, die wir da mal behandelt haben, aber das ist jetzt schon ziemlich lang her, da haben wir mal in einer Gruppe hier am Institut von ein paar Leuten ein Buch von dem amerikanischen Philosophen, Wissenschaftsphilosophen Michael Friedman übersetzt, über das Zusammentreffen in Davos von Heidegger, Cassirer und Rudolf Carnap. Die drei Leute waren wirklich mal gemeinsam an einem Ort und haben auch miteinander geredet. Und das denkt man sich, also, das gibt es doch gar nicht. Aber es hat eben in dieser Zeit sozusagen Fragestellungen gegeben oder dominante, also den Diskurs dominierende Probleme, wo jeder von denen sozusagen was gefunden hat und über die miteinander reden konnten. Also von der Zeit an, wo diese Heidegger-Sachen sind, da ist das dann schon mehr oder weniger unmöglich. Natürlich haben sich die nicht geliebt, gegenseitig. Also keiner von den beiden hat einen von den beiden anderen besonders ins Herz geschlossen gehabt oder so. Aber in der Art und Weise, wie man das im Nachhinein sieht, von der Geschichte der Emigration her und der Entwicklung der Philosophie in den Vereinigten Staaten oder das Schicksal der deutschen Philosophen in den Vereinigten Staaten oder so, so war das damals nicht. Und so müssen Sie das hier auch sehen. Das ist nicht so eine einfache Sache. Also Gegensätze, die hier in der Phase um oder vor 1800 echte Spannungen im romantischen Denken sind, können wir aus einer späteren Sicht oder von bestimmten Entwicklungen her als Unvereinbarkeiten, ja, als gegenseitige inakzeptable Positionen erkennen. Aber wir können nicht ohne weiter sagen, da ist in der Phase, aus der ist das entsprungen oder so. Ne? Da gibt es dann immer noch zusätzliche kontingente Faktoren. Es kommt eben darauf an, von welchen anderen Positionen aus man dann in so einer komplexen Ideenkonstellation einen Aufhänger findet. Und solche Aufhänger können jetzt von verschiedener Art sein. Manche von solchen Aufhängern sind positiv, nämlich im Sinne von als gut oder günstig zu bewerten, sondern positiv im Sinne, dass da was ist, was eine explizite Identifikation erlaubt. Also wie zum Beispiel diese Sache mit Liebe und ursprünglicher Gemeinschaft. Das gibt es da bei Hegel und Hölderlin und das konnten diese reaktionären, am Volksbegriff orientierten Theoretiker, konnten das aufgreifen, positiv aufgreifen, nehmen und aufgreifen. Aber andere Anknüpfungspunkte sind negativ im Sinne einer gemeinsamen Distanzierung, und vielleicht gerade deswegen umso wirksamer. Und das wäre zum Beispiel eben dieser Antirationalismus, wo ich Ihnen ja schon in den ersten Vorlesungen des Semesters gesagt habe, wenn es überhaupt was gibt, was man so negativ zur Charakterisierung des romantischen Denkens verwenden kann, dann ist das die Stellung gegen den Rationalismus, nicht? Dieser Antirationalismus. Und das habe ich Ihnen ja im Laufe dieser Vorlesung zuerst an diesem Begriffszusammenhang von Natur, Naturgesetz und Gesetz überhaupt ein bisschen erläutert. Und bei diesem Antirationalismus sind wir jetzt wieder gelandet. Und was ich jetzt als nächstes besprechen möchte, viel zu kurz, weil das könnte man mehrere Semester dann damit füllen, Das ist, wie sich dieses kritische Verhältnis zum Rationalismus in unserer Phase da, so um 1800 herum, auf der Ebene systematischer philosophischer Theoriebildung darstellt. Also da gebe ich Ihnen jetzt nur, also wir haben das jetzt sozusagen in der Philosophie, in der Kulturphilosophie, in der politischen Philosophie haben wir das jetzt nochmal besprochen. Wir haben das zuerst in Bezug auf Natur, Naturgesetz, Gesetz gehabt. Dann haben wir es jetzt längere Zeit besprochen. Da haben wir natürlich auch andere Schwerpunkte gesetzt in dem Zusammenhang Kulturphilosophie, politische Philosophie, Sozialphilosophie. Und jetzt möchte ich das noch einmal thematisch werden lassen, soweit es eine Rolle spielt, auf der Ebene echter systematischer philosophischer Theoriebildung. Wir haben die heutige Vorlesung eingeschlossen, noch drei in diesem Semester, weil ich am 28. möchte ich da so einen ersten Prüfungstermin machen. Und in den zwei Vorlesungen, die jetzt noch kommen werden, die ich jetzt noch halten werde, vor allem in der letzten, möchte ich dann etwas sagen zu dem Verhältnis von Romantik und Modernität. Und da möchte ich dann ja auch auf diesen Baudelaire-Text ein bisschen eingehen und überhaupt auf Baudelaire. Ein wichtiger Teilaspekt davon spielt aber heute schon eine Rolle. Der amerikanische Literaturtheoretiker Harold Bloom, wenn ich den richtig verstehe, ist der der Auffassung mehr oder weniger, dass Romantik überhaupt Modernität ist. Die Romantik ist die Moderne. Die Romantik will etwas Neues, etwas anderes sein und ist insofern die Moderne. Und wenn das stimmt, zumindest unter gewissen Gesichtspunkten, glaube ich, ist das richtig, dann ist interessant, das Verhältnis der Romantik zur Renaissance zu bestimmen oder den Vergleich dieser beiden, sagen wir mal, Epochen oder Quasi-Epochen. Beide sehen sich in einem ausgezeichneten, positiven Bezug zur griechischen Antike. Aber die Beziehung ist von ganz verschiedener Art. Die Renaissance, der Impuls der Renaissance von Petrarca an, war eigentlich, die Antike zu beleben gegen das Mittelalter und gegen alles Neue. Also da in dem Bezug der Renaissance auf die klassische, auf die griechische Antike war sozusagen pointiert gegen das Neue. Wir wollen was Altes, und zwar nicht einfach nur was Altes, sondern was Uraltes. War pointiert, weil die alles Neue sozusagen als Verfall interpretiert haben. Also dieser antiken Bezug war gegen die Verfallsbewegung, die immer wieder was Neues hervorbringt und damit in einem unaufhaltsamen Niedergang dem Ende der Welt nur immer näher bringt. Das war ja eine Zeit, wo noch stark argumentiert worden ist, dafür aus der Bibel heraus, dass der Untergang der Welt relativ bald bevorsteht. Also die haben das dauernd ausgerechnet und das war immer sehr knapp nur. Und alles, was man macht, bringt dann nur näher, ne, dorthin. Und gegen diesen Verfall, der vom Mittelalter her kommt, gegen diese Verfallsbewegung, alles Neue, was wir machen, also so wie wenn man mit dem Auto im Gatsch steckt und je mehr man aufs Gas drückt, umso mehr bohren sie die Radeln ein. So haben die das gesehen. Ne? Je mehr man dagegen macht, umso mehr verfangt man sie da. Je mehr man versucht, mit was Neuem auszukommen. Und die einzige Rettung, das gibt es tatsächlich, diese Aussage gibt es ja bei Petrarca, die einzige Rettung ist, wohin zurückzufinden, was vor dem Anfang dieses Niedergangs liegt. An ein Stadium zu finden, das vor dem Beginn dieses Niedergangs liegt. Und so haben sie die Antike gesehen. Also nicht einfach als was Altes, sondern als was Uraltes. Älter als das Älteste, was in diesem Kontext überhaupt vorkommt, in dem wir jetzt sind. Das heißt, das war eine Bewegung gegen das Moderne. Ja? Das war eine das war natürlich in Wirklichkeit eine große Modernitätsbewegung, aber es war eine Bewegung gegen das Moderne in ihrem Selbstverständnis. Die Romantik hingegen hat ihren positiven Bezug auf die griechische Antike ganz anders pointiert, nämlich nicht gegen das Mittelalter, sondern gegen die römische Antike. Die Romantik, das habe ich Ihnen ja auch in den ersten Vorlesungen ein bisschen teilweise schon unter gewissen Aspekten versucht, plausibel zu machen, hat den Bezug auf die griechische Antike pointiert gegen das klassisch Rationale, gegen das Erstarrte, gegen das in Gesetze gefesselte der römischen Klassik. Und möchte mit der griechischen Antike gerade was Neues und nicht was Uraltes. Hat sich von der griechischen Antike, von dieser Beziehung was Neues erhofft. Also die Art, wie da darauf reflektiert wird in der Romantik, das ist teilweise sehr, sehr kompliziert. Also da kann ich Ihnen jetzt nichts dazu sagen. Das sind wirklich ganz, ganz faszinierende Denkgebäude, in denen Leute wie Schiller und Hölderlin, das sind da die Hauptprotagonisten, versucht haben, sich zu erklären, in welchem Bezug sie eigentlich zu den alten Griechen stehen. Das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Da haben die richtige poetologische und geschichtsphilosophische Entwürfe aufgeboten dafür, die enorm komplex sind. Also da ist nur die Eingangs im Vorzimmer steht. Die große Frage ist, sollen wir die Griechen nachahmen? Aber das ist nur das Vorzimmer. Die Romantik hat in einer bestimmten Hinsicht von Anfang an einen revolutionären Impuls in sich gehabt. Und das hatte die Renaissance überhaupt nicht. Die Romantik möchte etwas nie Dagewesenes sein. Ich lese Ihnen da jetzt ein kleines Stück vor aus dem Buch von Charles Rosen und Henri Cerner, was mir der Herr Scherer da mal empfohlen hat. Romanticism and Realism, Mythology of 19th Century Art. Das ist so eine Aufsatzsammlung. Was möchte ich Ihnen denn da vorlesen? Like every other movement, Romanticism started as an opposition to what had existed just before it. In most of its original manifestations around 1800, der Jenaer Kreis und die Schlegelbrüder, Novalis und Schleiermacher und andere, und in England eben diese Lake Poets, Wordsworth und Coleridge, die jungen französischen Maler, und so weiter in all diesen Erscheinungen. Romanticism presented itself as a break with the previous classical style, however variously conceived, a classical style that was understood as normative. Das ist alles nicht ohne, das hat es auch schon früher gegeben oder sowas. The true originality of Romanticism, however, lies in a still greater ambition, a claim not only to destroy the classical tradition and replace it with something better, but eventually, in the near or far or infinitely distant future, to arrive at a higher form of classicism. Also dieses Revolutionäre. Im nächsten Semester mache ich nochmal so eine Vorlesung, die kann nicht wirklich aufbauen auf der, das ist einfach nicht erlaubt durch die Gesetze, durch die Strecke zu denen. In die die Lehre jetzt gefesselt ist. Aber sie wird ein bisschen einen Bezug darauf haben, aber eben Themen behandeln, die ich jetzt ein bisschen zu kurz kommen lassen muss. Und da werde ich über diesen Harold Bloom ein bisschen mehr reden. Und dem seine besondere, die berühmtesten Publikationen von dem haben was zu tun mit der Bedeutung von Einfluss in dieser Konstellation des Revolutionären. Die Grundidee von dem ist, dass für die Selbstkonstitution einer epochal neuen Dichtung, so wie die das hier beschreiben, jetzt denken Sie aber nicht allzu sehr an den Heidegger, die Grundkonstellation ist, dass das Alte, was da war, dass man nicht einfach, dass das nicht so funktioniert, dass man was anderes macht. Das gibt's nicht. Es gibt, man macht nicht was Neues, was wirklich Neues, indem man einfach was anderes macht. Wenn man einfach was anderes macht, dann passiert das, was die Renaissance kritisiert hat, am Mittelalter. Dann geht es immer weiter bergab. das Alte muss besiegt werden. Und der hat da so einen Begriff der Stärke, Strength. Der starke Dichter, das ist ein Begriff, der bei den Blumen eine große Rolle spielt. Ein starker Dichter, strong poet, strong poetry. Also der starke Dichter konstituiert sich selbst als was Neues, indem er sich wirklich in eine Auseinandersetzung oder auf eine Auseinandersetzung einlässt mit dem, was vor ihm das Größte war, was vor ihm das Stärkste war. Der macht dann auch natürlich systematische Unterschiede zwischen dem, was ein starker Dichter ist und was ein guter Dichter ist. Nicht jeder starke Dichter ist ein guter Dichter und nicht jeder gute Dichter muss stark sein und da gibt es andere. So. Aber das interessiert ihn. Selbsterschaffung aus einer Auseinandersetzung, nicht aus dem Luftleeren heraus, nicht aus dem Blauen heraus, Selbsterschaffung nicht aus dem Blauen, sondern aus der Auseinandersetzung mit dem Stärksten, was schon vorher da war. Also vielleicht ein bisschen in Frage kommt, damit man sich eine Vorstellung machen kann, ne? Der Strong Poet schlechthin für ihn, der starke Dichter schlechthin für ihn, der als Vorbild für alle anderen gelten kann, ist John Milton. Paradise Lost, ne? Kennen Sie wahrscheinlich früher. Aufklärer im 17. Jahrhundert. Und die englische Romantik in der Moderne sind die starken Dichter für ihn, Walt Whitman klarerweise natürlich und Wallace Stevens. Also dieser Gegensatz gegen die Renaissance, das Neue im Kampf gegen das Herrschende und nicht ein Herausspringen aus dem was ist. Nicht ein Herausspringen, Zurückspringen in dieses Uralte, sondern in der Auseinandersetzung, im Kampf mit dem Herrschenden wird das gewonnen. Also jetzt erinnere ich an eine frühere Vorlesung in diesem Semester, wo ich scheinbar über Spekulationen kurz geredet habe, über den Unterschied von englischer und deutscher Romantik. Und wo ich gesagt habe, also da hat es eben Leute gegeben, auch Schelling zum Beispiel, der da zugunsten ihrer eigenen Partei ne, sozusagen hervorgestrichen haben, diese philosophische Seite in der deutschen Romantik. Und das wird besonders deutlich genau bei dieser Frage der Selbstkonstitution eines Denkens. Wer nämlich in der englischen Romantik das tatsächlich ein großes Problem ist, und man das gut zeigen kann, in der englischen Hochromantik, dieses sich selbst als etwas Neues wollen in der Auseinandersetzung mit dem, was schon war. Eins von den größeren Büchern von dem Harold Bloom über englische Hochromantik hat auch den Titel The Ringers in the Tower. Und also es gibt auch eine Aufsatzsammlung von ihm, das ist vielleicht das berühmteste Buch, das ist eine Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel Argon. Während die das in der Dichtung austragen, also die englischen Romantiker in ihrer Dichtung selbst sozusagen diese Auseinandersetzung mit ihren Vorbildern, also mit ihren größten Vorbildern, die es gibt, also zum Beispiel eben mit der Bibel auch direkt austragen, mit dem größten, was es gibt an Sprache und an Literatur, ist es eben in der deutschen Romantik ganz charakteristisch, dass auch die Dichter selber diese Frage der Selbstkonstitution als was Neues, als eine philosophische betrachtet haben und versucht haben, mit professioneller Philosophie zu behandeln. Das ist wirklich was Charakteristisches, dass in der deutschen Romantik sozusagen Philosophie, philosophische Theoriebildung, systematisches philosophisches Denken sozusagen auf dieses Problem der Selbstkonstitution sozusagen so eines von Traditionen und von herrschenden Meinungen und Regeln unabhängigen Subjekts gelegt wird. Das ist der Punkt. Und das ist die eigentliche Bedeutung, die diese Kontinuität von Dichtung und Philosophie bei Hölderlin, Novalis, Schlegel und bis zu einem gewissen Grad auch Hegel hat. Und allerdings dort ist das mehr sozusagen nur reflektiert, auch bei Schelling natürlich. Aber bei Schelling ist das nicht, bei Schelling ist das sozusagen in der Philosophie gedacht, diese Einheit. Aber was uns interessiert ist, was ich interessant finde, ist, dass eben vor allem diejenigen, die sich als Dichter profilieren, als Schriftsteller, literarisch profilieren, erkennen, dass sie diesen Impuls sozusagen der Selbstschaffung von was Neuem auf einer philosophischen Ebene und nicht nur in der Auseinandersetzung um Einfluss oder wie man den Einfluss, also diese Bücher von, das habe ich ja vergessen zu sagen, dieses berühmte Buch von den Blumen heißt The Anxiety of Influence. Und dann hat er noch ein zweites geschrieben, das sehr interessant ist, das heißt A Map of Misreading. Und während Anxiety of Influence hauptsächlich um diesen Begriff des Strong Poet kreist, was ist denn so ein starker Dichter, so kreist dieses Buch A Map of Misreading um den Begriff eines starken Lesers. Strong Reader, Strong Reading. Und bis zu welchem Grad starke Dichter auch, also worum es da geht, ist auch, das ist ein sehr romantisches Thema, worum es da geht, dass die Kontinuität zwischen Literatur und Kritik, die in dem Begriff des Lesens sozusagen da dingfest gemacht werden kann, dass der starke Dichter ein Leser sein muss, aber nicht in demselben Sinn ein Leser sein muss wie ein starker Leser, der nicht unbedingt ein Dichter ist, aber ein Kritiker sein kann. Also da kommen wir jetzt nicht dazu, aber wenn ich über den Blum rede im Wintersemester, dann werde ich da auch die Bezüge natürlich zu der berühmten Dissertation von dem Walter Benjamin über die Kunstkritik in der deutschen Romantik und überhaupt über die Entwicklung des Begriffs Kritik innerhalb der Romantik was sagen. In dieser Frage der Konstitution bzw. Selbstkonstitution von Subjektivität, so wie die da in der romantischen Philosophie auftaucht, ist der Gegenbegriff, mit dem man sich auseinandersetzen muss, der sozusagen Begriff, an dem man sich abarbeiten muss oder an dem sich die alle abarbeiten, der zentrale Begriff ist der Begriff Reflexion. Wobei es gar nicht so einfach ist, wie man damit umgehen soll, der stellt in Wirklichkeit eigene Probleme. In dem Kontext, der mich jetzt interessiert, im Rest dieser Stunde, ist das vor allem ein kritischer Begriff. Der aber auch als kritischer Begriff noch eine Menge verschiedene Facetten hat. Aber Sie werden sich vielleicht erinnern an die Vorlesungen, in denen ich über die Bedeutungsveränderungen im Begriff des Erhabenen gesprochen habe, den Zusammenhang des Erhabenen mit den Theorien der Einbindungskraft. Und da habe ich ja am Schluss als eine besondere Entwicklung im Rahmen dieser romantischen Interiorisierung des Erhabenen, habe ich als eine besondere Entwicklung beschrieben, wie sich sozusagen die Erfahrung von Abgründigkeit manifestieren kann in der Vorstellung einer Unendlichkeit von Reflexionsstufen. So quasi die literarische Figur des Spiegelkabinetts. In diesen Zusammenhängen hat die Reflexion einen positiven Sinn. Ne? Ist die Reflexion ein spezielles Potenzial der Imagination, der Fantasie und kann auch in einem ganz eminenten Sinn formbildend wirken. Und da gehen ganz bestimmte, sehr, sehr wichtige Entwicklungslinien romantischer Dichtung bis in die Moderne, was sehr interessant sein kann. Also da gibt es auch von dem, ich weiß jetzt nicht, ich glaube von dem Herold Blum gibt es auch Aufsätze, die genau von diesem Moment aus, da von der Hochromantik und diesem Spiegelkabinett und Reflexionsarchitekturen her eine Linie ziehen zu Borges noch als einem wichtigen Exponenten in der Moderne eines romantischen Schreibens. Borges ist der Kaiser in einer gewissen Weise auf diesem Gebiet. Ne? Aber darauf gehe ich nicht ein, weil Reflexion als solche ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist Ihre Rolle in Überlegungen zur Konstitution von Subjektivität. Und da ist eben die historisch entscheidende Figur, über die man nicht drüber kommt, die eigentlich, also wenn jemand irgendwo mal eine, in der Philosophie, wenn es das in der Philosophie mal gegeben hat, ja, hat es gegeben, sozusagen mit einem Schlag sozusagen eine Agenda setzt für mindestens eine Generation oder mehr. Jetzt fällt mir ein, natürlich haben wir da den Paul Gettier, ne? Mit seinen 1,5 Seiten da über Is Knowledge Justified True Belief? Über das kann man heute nicht viel, also komischerweise heute kann man Philosophiestudium machen, glaube ich, ohne dass man irgendwie mal eine Zeile von Kant gelesen hat, aber die Gettier Examples muss man kennen. Und aber wenn vor Gettier jemand einmal mit einem Ding sozusagen für eine ganze Generation einen Tagesordnungspunkt verpflichtet gemacht hat, dann war das Fichte. Also ich lese Ihnen da jetzt ein bisschen was vor, mit der Unterstützung von einem wirklich tollen Text von Dieter Henrich. Wann ist denn das erschienen? 67, im Jahre 67, also für meine Generation war das eben aktuell. Fichtes ursprüngliche Einsicht heißt dieser Aufsatz, sehr lesenswert, sehr schwierig. Also mit dem seiner Hilfe der Grundgedanke der Wissenschaftslehre von 1794, der Satz, und das ist jetzt unser Thema, ne? Das Ich setzt schlechthin sich selbst. Was ist das Wesen des Ich, was ist das Wesen des Selbstbewusstseins? Und die Antwort von Fichte, das Ich setzt schlechthin sich selbst. Das ist das Wichtigste, was man darüber sagen muss. Und jetzt lese ich Ihnen da, erfinde ich da nicht selber Worte, da lese ich Ihnen noch zwei, drei Sätze von dem Henrich vor, der da im Anschluss daran sagt, damit hat Fichte dem Pathos der Freiheit einen äußersten Ausdruck gegeben. Also da wird Freiheit und Selbstsein eben zusammengedacht. Dem Pathos der Freiheit äußersten Ausdruck gegeben. Seine Zeitgenossen vernahmen ihn als die Rechtfertigung der Ideale der Revolution, als Ausdruck des Entschlusses, eine Welt unter die Bedingungen der Vernunft zu bringen, als das Prinzip der Jakobiner, nichts anderes als eigenes Werk zu dulden. Die Befreiung des Menschen und der Triumph der Theorie schienen ein Ereignis geworden zu sein. Was ich Ihnen damals letzte Stunde schon gesagt habe, was diese romantischen, diese Studenten, Hegel, Hölderlin und so, so beeindruckt hat, dass sie das Gefühl hatten, sozusagen ein theoretischer, ein philosophischer Entwurf fürs wirklich historische und geschichtliche Wirklichkeit. Und das ist nirgends so klar wie in dieser Parole. Ne? Das Ich setzt sich selbst, schlechthin sich selbst. Aber das ist eben nicht nur eine Parole oder ein Zauberspruch, wie das Do What You Willst von Aleister Crowley, sondern das ist ein philosophischer Satz, eine philosophische Position und kann nur verstanden werden vor einem bestimmten Hintergrund und kann wohl letztlich auch nur verstanden werden unter Beachtung von bestimmten Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Und der hauptsächliche und der das fast alles bestimmende negative Hintergrund dafür ist eben, für dieses das Ich setzt schlechthin sich selbst, ist eben die sogenannte Reflexionstheorie des Selbstbewusstseins. Das muss man muss das erkennen. Das ist nicht einfach etwas, was einer, der in einer politischen Versammlung auf eine Kanzel steigt und sagt, wir alle sind jetzt wir und wir machen, was wir wollen. Und ihr seid Studenten, für euch sage ich das noch in einer speziellen Form, das Ich setzt schlechthin sich selbst, lasst euch nichts einreden von den anderen. Setzt euch selbst, sei spontan. So ist das nicht. Ne? So, da kann man das nicht verstehen. sinnlos, ne? So wie man muss es vor einem Hintergrund sehen. Und der Haupthintergrund, der allein genügt nicht, um das zu verstehen, aber der Haupthintergrund, der das dominiert, ist eben eine bestimmte Art von Auffassung oder die Erkenntnis, dass Probleme des Selbstbewusstseins, des Ich, eine zentrale Stellung in der Philosophie haben und das Angebot einer bestimmten Art von Theorie dazu, nämlich der sogenannten Reflexionstheorie. Das Ich-Sein, Grundlage systematischer Zusammenhänge, Analysen, Beweisgänge in der Philosophie sein kann, das ist eigentlich verpflichtend geworden seit Descartes. Insbesondere aber hat das eine besondere Dringlichkeit und Prägnanz gewonnen in der Philosophie von Kant. Mit dieser These, das ist der höchste Punkt in der Transzendentalphilosophie, an den alles andere aufgehängt werden muss, das Selbstbewusstsein. Das Bewusstsein meiner selbst als denkend. Das Ich denke, das alle meine Gedanken muss begleiten können. Das Selbstbewusstsein ist, das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, bei Kant. Ja? Das Selbstbewusstsein ist ein Prinzip von Identität und ein Fall von Identität. Es ist aber nicht nur ein Fall von Identität. Als Fall von Identität, das Ich bin ich, die Art, wie ich sicher bin, ich selber zu sein. Also als Fall von Identität ist das Ich ein ausgezeichneter Fall. Als Fall von Identität ist es nicht nur ein Fall unter den anderen Fällen von Identität, sondern ein total ausgezeichneter Sonderfall von Identität, weil nämlich wirkliche, unterschiedslose Identität, ununterscheidbar. Hingegen, wenn wir die sonst diskutierten Fälle von Identität eines Gegenstandes hernehmen, wir immer eine Abstraktion leisten müssen. Also wenn Sie Leibniz' Principle nehmen von der Identität der Ununterscheidbaren, also identisch sind zwei Dinge dann, wenn es überhaupt keine einzige Eigenschaft gibt, die man über eines von den beiden aussagen könnte, ohne dass man sie auch über das andere aussagen müsste. Das ist das Leibniz' Prinzip. Aber die Frage ist immer, worauf trifft das zu? Alle Dinge, von denen wir sagen, dass sie identische Dinge sind, verletzen. Alle konkreten Dinge, von denen wir sagen, dass sie identische Dinge sind, verletzen in Wirklichkeit das Leibniz-Prinzip. Weil auch zum Beispiel jeder physische Gegenstand, von dem wir ja wollen, dass er in Raum und Zeit veränderte Positionen einnehmen kann, aber dasselbe bleiben kann, trotzdem dauernd irgendwelche Eigenschaften ändert, ununterbrochen irgendwelche Eigenschaften hat, die er vorher gerade noch nicht gehabt hat. Ja? Oder man über ihn etwas aussagen kann, was man gerade vorher noch nicht aussagen konnte. Und in Wirklichkeit daher, wenn man von diesem Gegenstand als einem identischen Gegenstand spricht, man von einem Abstraktum spricht, das in diesem Gegensatz mit diesem Gegensatz assoziiert wird, so quasi als sein Begriff oder bei Aristoteles als seine Usia oder als sonst irgendwas. Aber selber ist jedes Ding, von dem wir sagen, es ist noch dasselbe wie vorher, inzwischen natürlich schon längst ein anderes, nach diesen strengen Kriterien. Nur ich bin immer ich, als dieses denkende Ich. Diese Tatsache, dass das hat ja auch Kant veranlasst, genau dieser Punkt hat ja auch Kant veranlasst zu sagen, dass dieses Ich denke, dieses mit sich selbst identische Ich, eben genau nicht das empirische Ich sein darf oder nicht mit dem empirischen Ich verwechselt werden darf, das einer Zeitbedingung unterworfen ist. Diese Identität stellen wir, diese Identität meiner mit mir selbst stelle ich her, indem ich mich aus der Zeit herausdenke oder herauskatapultiere. Also, dass das Selbstbewusstsein eben kein empirisches Ich ist. Und jetzt sagen wir, also, und was ist da das Besondere daran, an diesem Sonderfall? Im Selbstbewusstsein werde ich mir genau als dasjenige Objekt bewusst, dass ich als Subjekt bin. Und das erklärt man eben, oder dafür steht eben das Wort Reflexion. Und das ist es, was Fichte sozusagen als unhaltbar erkannt hat. Dies, also als unhaltbar, was heißt unhaltbar? Natürlich nicht als unhaltbar als sozusagen ein Bewusstsein oder ein phänomenales Bewusstsein meiner selbst. Da ist es eine Gegebenheit. Keiner von uns will auf das verzichten und will sich von Herrn Fichte sagen lassen, dass das unhaltbar ist. Aber unhaltbar, wenn man es als Erklärung dessen verstehen will, was das Ich ist. Das war sozusagen der Punkt, den Fichte gemacht hat. Das ist aber etwas, letztlich ist diese Sache mit dem Ich als Sonderfall von Identität und dass man da sozusagen was zu erklären findet, wofür dieses Reflexionsdenken nicht ausreichend ist. Ich bin als Subjekt, der mich vorstellt, dasselbe wie das Objekt, das ich vorstelle, und die können wir auf die andere Seite stellen, dann ist der da jetzt, ne? Wäre immer das Gleiche und so. Das ist für Kant nicht so interessant gewesen. Darum hat er da auch nicht wirklich eine Theorie. Für Kant war eben nur genau das interessant daran, was wir uns auch nicht wegnehmen lassen wollen. Nämlich, dass es einfach so ist, dass man sich da selber so transparent sein kann. Für Kant war viel wichtiger, die Rolle des Ich als Prinzip zur Erklärung von Identität in anderen Bereichen. Aber das ist ein Zusammenhang, auf den gehen wir nicht ein. Das ist ein innertheoretisches Problem bei Kant. Für Kant war das wichtig, um zu erklären, was Identität eben genau dann heißt, wenn wir von der Identität von irgendwelchen Gegenständen sprechen. Dass wenn wir von der Identität von Gegenständen sprechen, wir einen Bezug zu diesem Selbstbewusstsein herstellen müssen. Das war für ihn interessant. Prinzip für Identität in anderen Bereichen. Nicht die Sache, wollen Sie was sagen? Nein. Nicht die Sache selbst. Aber Fichte hat sich nicht so sehr für diese Prinzipsache, hat sich auch interessiert, aber er hat den Sonderfall erklären wollen und hat gefunden, der ist einfach nicht erklärt. Dadurch, dass man feststellt, woraus er besteht oder wie er einem erscheint, wie einem das vorkommt, dadurch ist es noch nicht erklärt. Und zwar, wenn ich mir das wirklich vorstellen will, was diese Reflexionsauffassung beschreibt, dann hätte ich da, wenn ich das als ein beschriebenes Szenario nehme, dann hätte ich da zuerst ein Ich und dieses Ich setzt sich dann in Beziehung zu sich selbst. Wenn aber dieses in Beziehung setzen das Selbstbewusstsein ausmachen soll, dann hätte das ursprünglich gegebene Ich gerade noch kein Selbstbewusstsein und wäre also noch gar kein Ich. Und das kann nicht im Sinne der Theorie sein. Denn dann wäre das eine Theorie, die zulassen würde, dass ich ja von außen her von irgendeinem Gegenstand sage, dass er in einer Identitätsbeziehung zu sich selbst steht. Und damit ist aber die besondere Ausrichtung auf das Ich verloren gegangen. Nämlich, dass ich das selber bin und selber weiß. Das passt dann auf jeden abstrakten Gegenstand, auf die spinozistische Substanz, auf die aristotelische Usia genauso zu. Es hat aber offensichtlich auch keinen Sinn, diese Beziehung jetzt noch einmal sozusagen versuchen zurückzulegen. Und sagen, also, na, dann nehmen wir halt, wir haben das Ich, das setzt sich in Beziehung zu sich selbst und das kann natürlich nicht sein, ne? Weil dann wäre es ja nicht schon ein Ich gewesen, wenn es schon vorher in dieser Beziehung, also schauen wir uns das Vorige an, aber mit dem spielt man dann dasselbe. Ne? Das war ihm klar, dass man da in einen unendlichen Regress kommt. Es liegt an der Trennung was Fichte diagnostiziert hat, war, dass das Problem darin liegt, dass hier getrennt wird in dieser Theorie zwischen der Beziehung und dem Relatum oder den Relaten, wie Sie wollen, ne, dem Ich-Objekt und dem Ich-Subjekt, das Ich, das sich erkennt und das Ich, das von sich erkannt wird. Also das Problem liegt darin, dass die Relation, die Beziehung getrennt ist von dem Ich-Objekt, Ich-Subjekt-Bereich, also von den Relaten, egal ob man das jetzt als 1 oder 2 annimmt. Ja? Verstehen Sie? Das hat er als das Problem gesehen, richtig gesehen. Und genau das wird mit dieser Idee der Setzung, das Ich setzt sich selbst, unterlaufen. Also das wird dadurch sozusagen geheilt. Da lese ich Ihnen jetzt nochmal was vor aus diesem Text von Henrich. Oder das sind dann teilweise auch Fichte-Zitate. Erst durch diesen Akt, einen Akt, und letztlich durch und lediglich durch ihn, durch ein Handeln, auf ein Handeln selbst, welchem bestimmten Handeln kein Handeln überhaupt hervorgeht, wird das Ich ursprünglich für sich. Das ist ein Fichte-Zitat. Ja? Also indem das Ich sozusagen sich selbst setzt, schafft es sich. Sozusagen. Und dadurch ist natürlich diese Beziehung zwischen Beziehung und Relaten hineingenommen in das Ich. Hier haben Sie sozusagen, hier haben Sie das Ich und hier haben Sie die Art von, und da haben Sie davon getrennt die Art von Beziehung, in der es zu sich selber stehen kann. Und indem er sagt, das Ich setzt sich selbst, nimmt er die Beziehung in das Ich hinein. Ja? Die Beziehung des Sich-Selbst-Setzens, ja, die jetzt natürlich nicht eine der Reflexion ist, sondern dieses Sich-Selbst-Setzen, ist das, was das Ich ausmacht. Also das ist, genau, das ist ganz wichtig, dass man sieht, was ist das Problem, was hat er diagnostiziert, was bietet er für eine Lösung an. Dieser Gedanke, das ist in der Wissenschaftslehre, das ist 1794. Das Datum ist nicht unwichtig im Weiteren für uns. Diese Idee hat aber einen Nachteil. Bei dieser Idee kann man sozusagen nicht bleiben. Fichte hat das selber erkannt, dass dieser Gedanke mit diesem Ich, das sich selbst setzt, nicht letztlich aufrechterhalten werden kann. Warum nicht? Man hat sozusagen den Fehler, der hier besteht, gegen einen anderen Fehler eingetauscht. Man hat jetzt sozusagen zwar Beziehung und Relate der Beziehung auf dieselbe Ebene gebracht, aber was jetzt verschieden ist, sind die Relate. Weil wenn das Ich sich selber setzt, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen einem Produzenten und einem Produkt. Wir haben zwar wir haben jetzt schon ein zusammengepacktes Ich, ja, sozusagen ein kompaktes Ich, aber in diesem Ich gibt es einen Unterschied sozusagen zwischen zwei Stadien oder zwischen zwei Aspekten, zwischen diesem Ich als handelnd und tätig und diesem Ich als Resultat dieser Setzung. Ich setze mich selbst, jetzt können Sie mal zuschauen, wie ich es mache, und jetzt bin ich da. Jetzt können Sie mich anschauen, jetzt bin ich fertig. Ja, so, das ist irgendwie das Problem, das er jetzt hat. Alles habe ich gemacht. Die Beziehung ist nicht irgendwie äußerlich oder so, aber ich habe das Problem eingetauscht gegen das Problem. Dass ich da ein Produkt, ein Produkt habe und hervorgehend einen Produzenten. Das Wissen ist Resultat, das Wissen um mich selbst, das Selbstbewusstsein ist das Resultat und die Tätigkeit ist der Grund dafür. Das hat er erkannt und hat seine Sache verbessert, Fichte. Und hat in einem zweiten Entwurf der Wissenschaftslehre 3 Jahre später, im Jahre 1797, eine neue Formel an die Stelle von diesem, das Ich setzt sich schlechthin selber gebracht, nämlich, das Ich setzt sich schlechthin als sich setzend. Das setzt sich nicht nur selber, sondern das setzt sich als das sich Setzende. Da lese ich Ihnen auch nochmal ganz kurz eine Stelle vor aus dem Henrich, oder auch nicht, weil es schon so spät ist. in die Tätigkeit des Setzen selbst, ja, in dieses Sich-Setzen, ist jetzt sozusagen eine Doppelung eingebaut, nicht? Mit diesem Als. Ich setze mich nicht einfach, sondern ich setze mich als mich setzend. Also da ist sozusagen eine Aspektunterschiedenheit. Ich und ich als setzend. Und diese Doppelung lässt sich verstehen als Wissen oder als Eröffnung sozusagen für eine kognitive. Also ich weiß schon, ich weiß nicht erst nachher, sondern ich habe schon sozusagen ein Wissen um mich selbst in das, was ich setze, eingebaut. Von Anfang an. Ja, verstehen Sie? Es ist nicht einfach nur das, es wird eben gedacht, dass ich mich schon als der, der um sich wissen kann, setze. Und nicht erst als der, der um sich weiß, das Resultat eines Setzens bin. Das ist die entscheidende Frage. Kann man verstehen, kann man nachvollziehen, glaube ich. Also, dass er geglaubt hat, dass er das da wirklich in Ordnung gebracht hat. Die Geschichte bei Fichte geht jetzt so weiter, dass er erkannt hat, dass auch das nicht funktioniert. Das ist das eigentliche Thema dieses Aufsatzes von Dieter Henrich, ist die Entwicklung nach dieser zweiten Stufe zu einer dritten Stufe, die dann erst in Schriften nach der Jahrhundertwende so richtig zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass Fichte darauf gekommen ist, dass hier noch immer eine Differenz besteht zwischen der setzenden Tätigkeit und dem, als was sie sich sieht. Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht ausführen, das ist sehr, sehr kompliziert. In Wirklichkeit ist es so, dass man eben nach Fichtes Auffassung der Sache erst dann gerecht wird, wenn das nicht nur als sich selbst sehe, um sich selbst wissend schon gesetzt wird, sondern sich sozusagen zuschauen kann dabei, wie es sich setzt. Und da ist er dann auf eine Formel gekommen, dass es sich bei dieser Setzung um eine Tätigkeit handelt, und das ist jetzt sozusagen eine neue Formel, und das erkläre ich Ihnen aber jetzt überhaupt nicht mehr, eine Tätigkeit, der ein Auge eingesetzt ist. Das ist eine Redewendung, zu der Fichte dann, und zwar ein Auge eingesetzt ist, mit dem sie auf sich selber zurückblickt dauernd, mit dem sie sich selber dauernd im Blick hat, in der Genese sozusagen dieser Doppelung. Aber das lassen wir jetzt weg. Das Motiv, ganz kurz vielleicht, warum er dann noch immer unzufrieden ist mit diesem setzt sich als sich setzend. Wenn man den Satz so artikuliert, ich setze, Pause, mich als mich selbst setzend. Also ich setze, wen oder was? Ja? In der ursprünglichen Fassung hat es geheißen, mich. Ja? Ich setze, wen oder was? Mich. Und in der neuen Fassung heißt es, ich setze, wen oder was? Mich als mich selbst setzend. Und dann sehen Sie, dass Sie auf der rechten Seite eine höhere Mannigfaltigkeit haben als auf der linken. Eine andere logische Struktur. Man kann das auch so ausdrücken. Wenn man den Akzent auf die linke Seite fallen lässt, ich setze, und dann sagt wen oder was, dann ist die rechte Seite so etwas wie der Begriff von dem, was ich sein werde oder sein möchte. Aber der Wirklichkeit, Begriff, sagt er dann, aber der Wirklichkeit dieser Doppelung stehe ich als Tätiger gegenüber. Die Formel sagt nicht, ob ich als Träger auf das Resultat voraussehe oder mich als das Resultat sehe und meine Tätigkeit ist schon wieder im Windschatten hinter mir verschwunden. Und dem versucht er eben dadurch zu begegnen, dass er sagt, er muss von Anfang an sozusagen ein Auge, ein Wissen eingebaut sein, mit dem sich diese Tätigkeit selber zuschaut. Das ist jetzt natürlich, das sind jetzt gröbste Verstöße oder direkte Frontalangriffe gegen Bastionen der kantischen Philosophie. Nicht? Einen anschauenden Verstand kann es nicht geben. Anschauung und Verstand müssen immer getrennt sein. Das sind sozusagen Frontalangriffe. Also so quasi, wir kommen zu einer Theorie des Selbstbewusstseins nur, wenn wir genau das machen, was auf keinen Fall geht. So quasi. Aber das interessiert mich jetzt nicht so sehr, sondern für uns ist eben interessant, dieses zweite Stadium, setze mich als mich selbst setzend. Wie lange bin ich denn jetzt schon unterwegs? Also darf man noch so ein paar Minuten erlauben. Ja? 5 Minuten. Da, auf dieses Stadium, auf dieses zweite Stadium, ich setze mich als mich selbst setzend, auf das hat Hölderlin reagiert. Nicht auf das Späteste. In den 90er Jahren, also bevor Fichte noch die letzte Variante da entwickelt hat, gibt es von Hölderlin eine Menge Reflexionen zu diesem Problem. Und eine Sache ist eben ganz besonders berühmt geworden. Das ist so ein kurzer Text, der kursiert, der ist in Wirklichkeit eine Seite, ist ein bisschen mehr als eine Seite. Da fängt es an und da hört es auf. Und es hat den Titel Sein Urteil. Man sagt immer über Urteil und Sein. Und ist aber erst sehr spät publiziert worden. Also der Text, also publiziert worden in Buchform, in schriftlicher Form, ist dieser Text erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der ist erst 1961 das erste Mal publiziert worden, glaube ich. Und hat aber seither sehr, sehr große Aufmerksamkeit gefunden und vor allem eben Dieter Henrich hat sich da sehr stark damit befasst. Ich lese Ihnen das jetzt mal vor, das ist sehr kurz. Ich lese Ihnen da die ersten Stückchen vor. Sein drückt die Verbindung des Subjekts und Objekts aus. Wo Subjekt und Objekt schlechthin nicht nur zum Teil vereinigt ist, mithin so vereinigt, dass gar keine Teilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen, da und sonst nirgends kann von einem Sein schlechthin die Rede sein, wie es bei der intellektuellen Anschauung der Fall ist. Also Sein, Verbindungsobjekt und Objekt. Und dann macht er gleich sozusagen einen Einwand. Also das ist so quasi die communis opinio, das ist die Überschrift. Sein, stellen wir uns vor, Verbindungsobjekt, Objekt. Aber wo Subjekt und nur dort, wo Subjekt und Objekt so verbunden sind, dass man sie nicht auseinander trennen kann, ohne das, was da ist, zu verletzen, nur dort kann von einem Sein schlechthin die Rede sein. Ja? Unteilbarkeit oder in einem eminenten Sinn. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtig, jetzt kommt der Gedanke schlechthin in dieser Sache. Aber dieses Sein muss, moderne Sprache darf, nicht mit Identität verwechselt werden. Dieses Sein darf nicht mit Identität verwechselt werden. Wenn ich sage, ich bin ich, so ist das Subjekt, Klammer ich, und das Objekt, Klammer ich, nicht so vereinigt, dass gar keine Trennung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen. Im Gegenteil, das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Also was er hier beschreibt, ist genau die Reflexionstheorie, gegen die auch Fichte angetreten ist, was er kritisch beschreibt. Wie kann ich sagen, ich ohne Selbstbewusstsein? Und dann die Fichte-Frage, wie aber ist Selbstbewusstsein möglich? Wie könnte ich sagen, ich ohne Selbstbewusstsein geht nicht? Aber die nächste Frage, wie ist denn das Selbstbewusstsein möglich? Dadurch, dass ich mich mir selber entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im Entgegengesetzten als dasselbe erkenne, aber inwiefern als dasselbe? Ich muss so fragen. Denn in einer anderen Rücksicht ist es sich entgegengesetzt. Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfände. Also ist die Identität nicht gleich dem absoluten Sein. Das ist ganz, ganz entscheidend. was Fichte die ganze Zeit versucht ist, also das ist jetzt, das interpretiere ich jetzt hinein, nicht? Oder das wird hineininterpretiert. Was Fichte die ganze Zeit versucht ist, sozusagen eine Identität des Ich festzustellen, zu erarbeiten, indem er immer sozusagen feinere Instrumente erfindet, um die Beziehungshaftigkeit der Identität zu unterlaufen. Ja? Während das, was Hölderlin sagt, ist, dass Identität gar kein zureichender Begriff ist, um Selbstbewusstsein und Ich zu erklären. Dass das nie gehen wird. Er spricht sozusagen von vornherein schon das Urteil aus, dass von dem Begriff der Identität, weil für ihn der Begriff der Identität sozusagen nicht lösbar ist von dem Begriff der Verschiedenheit, von dem Begriff der Trennung. Weil für ihn Identität etwas ist, was das, was getrennt wird, sozusagen wieder zusammenfügt und sagt, es lässt sich wieder vollständig zusammenfügen. Wenn das, was ihn interessiert, oder wovon er meint, dass das berücksichtigt werden muss in jeder Theorie vom Ich und vom Selbstbewusstsein, ein Einssein und dasselbe Sein ist, das unterhalb der Ebene sozusagen von Urteilen überhaupt liegt. Ein Sein als Sein, das mit dem Urteilen nichts zu tun hat, das eben nicht ein dasselbe Sein ist, sondern einfach Sein. Ja, also darüber, jetzt ist es ein bisschen spät geworden, aber jetzt können Sie vielleicht sehen, warum ich über das rede. Weil das sozusagen auf einer philosophischen Ebene ein Versuch ist, sozusagen was zu finden, was die Basis von Ichheit und Selbstsein ist, was vor der Urhandlung der Rationalität liegt, was vor dem Urteilen eigentlich liegt. Was dem Urteilen vorausgesetzt werden muss, als etwas, was einfach ist. Also wie man sagt, ein absolutes Sein. Ein Sein, das man immer schon verfehlt hat, wenn man sagen will, es ist das und das. Weil wenn man sagen will, es ist das und das, dann hat man schon gesagt, dass es was anderes ist, als es ist. Das ist eine Seite, diese Art von Argumentation, die so ein bisschen schnöselig klingt, aber das hat Hegel meisterlich entfaltet, dann natürlich von der Phänomenologie des Geistes an. Indem man sagt, dass es das ist, sagt man schon, dass es das nicht ist. Weil dann ist schon wieder was anderes. Es bleibt sozusagen bei sich. Es liegt vor dem. Das ist natürlich dann auch eine sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr wichtiger Bezugspunkt geworden, obwohl er diesen Text ja nicht gekannt, nicht rezipiert hat, bei Heidegger natürlich, der sozusagen dann versucht hat, der immer versucht hat, sozusagen so ein Sein oder einen Bezug für das Denken zu finden, der vor dem Urteilen liegt. Also ein Sein, das eben schon vergessen ist, wo die Seinsvergessenheit schon damit beginnt, dass wir von dem Sein irgendetwas aussagen. Aber das Sein ist etwas, was vor allem Aussagen liegt. Hier bei Hölderlin heißt es nicht vor allem Aussagen, aber vor allem Urteilen. Und Identität wird dem nie gerecht. Identität ist immer das, was Gleichheit ist, auf der Ebene, wo schon geurteilt wird. Das ist die Gleichheit von dem, was in einem Urteil verschiedene Positionen haben kann. Also ein kleines bisschen ist mir da heute übergeblieben, trage ich nächstes Mal noch nach, dann reden wir nächstes Mal über diesen Zusammenhang von Romantik und Verklärung des Christentums. Das ist ein wichtiger Punkt und in der letzten Stunde explizit zu dem Verhältnis Romantik und Moderne. Danke für Ihre Geduld heute.